Wir hatten über die Adoption von BIM auf der Baustelle gesprochen und wie weit die Digitalisierung nicht nur im Büro, sondern auch auf der Baustelle stattfinden kann. Inwieweit sind Mitarbeiter auf der Baustelle der Erfolgsfaktor für eine digitale BIM-Implementierung bei Infrastrukturprojekten? Wo wird die Einführung von Digitalisierung zum Erfolg und warum ist das vielmehr ein Change-Prozess als eine Softwarefrage? Warum ist Digitalisierung nicht zwingend gleichzusetzen mit datengetrieben? CDE versus SharePoint. Was sind die Vorteile und warum macht eine strukturierte Ablage nach Regeln Sinn, wenn ich perspektivisch mit den Daten arbeiten möchte? Wir haben evaluiert, was aktuelle BIM-Tools in der Bauindustrie mit Airbnb, Booking und anderen Buchungsplattformen gemeinsam haben. Und wir haben darüber diskutiert, inwieweit die Anforderungen aus dem Privatleben mit einfachen Tools und einfachen UIs noch immer nicht im Berufsleben angekommen ist. Warum wir immer noch in Ingenieurstools hängen und mit Excel-Listen arbeiten wollen, statt auf einfache, selbsterklärte UIs zu wechseln.
Think Project Podcast. Think Project Podcast.
Hi Thomas, willkommen zum Podcast.
Hallo
Kurze
Max.
Frage für die Zuhörer. Kannst du den Zuhörern kurz erklären, wer bist du und was machst du?
Wer bin ich? Ich bin Thomas Zickert. Ich darf bei der Weißen Freitag Ingenieurbau AG mich um den ganzen Bereich BIM-Management kümmern. Wo komme ich her? Ich bin gelernter Zimmerermeister. Habe eine Ausbildung als Zimmerer gemacht. Mein Meisterbrief war dann mehrere Jahre im Ausland. Ich war nicht auf der Walz, sondern einfach so am Rumreisen, am Arbeiten als Zimmerer, hatte dann während dieses Aufenthalts den Drang nach mehr, habe angefangen zu studieren, internationales Bauingenieurwesen in Mainz, konstruktiver Ingenieurbau in Karlsruhe, war mit dem Studium wieder im Ausland, in Malaysia, aber auch in Katar bei diversen Bauprojekten und habe dann 2017 bei Weißen Freitag angefangen, in der BIM-Abteilung beim Herrn Dr. Krause, darf da mittlerweile ein kleines BIM-Team führen, unsere BIM-Spezialisten, ob wir die BIM-Koordinatoren, Gesamtkoordinatoren, Manager nennen, mal dahingestellt, die BIM-Verantwortlichen für uns, für Weißen Freitag auf den Projekten und habe die letzten 5 Jahre nebenberuflich promoviert, um das ganze Thema Forschung mit der Praxis auch aufgrund meines praktischen Hintergrund ist als Zimmerer einfach noch weiter miteinander zu verbinden, weil theoretisch ist viel möglich, simulieren kann man viel, es muss Anklang auf der Baustelle finden und deswegen sprechen wir auch heute.
Sehr gut. Du bist jetzt seit knapp 10 Jahren im Bauwesen beziehungsweise auch in diesem BIM-Bereich unterwegs. Frage, gab es in diesen 10 Jahren, wo sie sehr viel getan hat im Bauwesen, in der Bauindustrie, gab es da irgendwann diesen Punkt als Gamechanger, wo du sagst, okay, hier fängt Digitalisierung an, das war so dieser Break-Even, wo du gemerkt hast, okay, jetzt gehen wir auf digital, jetzt wird es immer digitaler?
Ja, die Vision, das Digitale, die besteht schon seit längerem. Der Begriff BIM wurde ja von diversen Softwarehäusern geprägt. Viele haben die Vision, wir wollen digital unterwegs sein. Vor 10 Jahren wurde schon mit Modellen gearbeitet. Wir haben 3D-Modelle zur Verfügung gestellt bekommen, die allerdings, was waren? Ein dreidimensionales Abbild des Bauwerks. Sie waren nicht intelligent, wir konnten die Modelle nicht nutzen. Und so eine genaue Jahreszahl habe ich jetzt nicht. Lass es 5, 6 Jahre sein, geht das ganze Thema mehr in das Datengetriebene. Also, dass wir wirklich die Modelle dann halt auch nutzen wollen, die Intelligenz in die Modelle stecken wollen, um die dann auch für unsere produktionsrelevanten Prozesse nutzen zu können.
Also das heißt, tatsächlich auch plakativ weg von dem, stelle mir ein 3D-Modell für ein Rendering für den Bauherrn, damit er sieht, wie es aussieht, hin zu diesem Punkt, ich habe eigentlich die richtigen Materialdefinitionen in meinen Modellen, ich kann auslesen, welche Massen ich habe. Ich leite es mal ein bisschen ab. Ich kann sogar ableiten, wann ich welche Betonmengen, welche Güte wohin liefern muss, um genau zu wissen, wie ich in meinem Bautakt irgendwelche Brücken betoniere, Häuser, Wände oder was auch immer. Jetzt ist natürlich der Punkt, dass BIM selber nicht nur eine Methode ist, sondern ja tatsächlich auch ein gewisser strategischer Erfolgsfaktor, um effektiver zu werden, um schneller zu werden, um genauer zu werden. Wie manifestiert sich das bei Weißen Freitag?
Ja, auch hier vielleicht die Rückschau. Wie ging BIM bei Weißen Freitag überhaupt los? Oder das Thema der Digitalisierung? Du, wahrscheinlich auch alle Zuhörer werden es wissen, 2015 wurde der Stufenplan Digitales Plan und Bauen veröffentlicht. Hier hatte Weißen Freitag sich natürlich dann auf die Fahne geschrieben, da müssen wir mitziehen. Wir werden die Anforderungen, die uns dann ab 2020 treffen werden, die wollen wir erfüllen. Wir alle wissen, es ist ein bisschen anders eingetreten. Aber das war der zumindest so der Zeitpunkt, um an diesem Erfolgsfaktor zu arbeiten. In Kombination mit den Ausschreibungen, die dann danach gekommen sind, kam dann eigentlich wirklich der Erfolg rein. Wir haben das erste BIM-Projekt gewonnen, was vertragliche Anforderungen hatte. Das war die A10er 24, ein Autobahnprojekt über die Verkehrsader Hamburg-Berlin. Wir mussten einen Bauabschnitt komplett mit der BIM-Methodik planen, bauen und anschließend jetzt auch betreiben, weil das ein ÖPP-Projekt ist. Und das war so der Katalysator, der Initiator für den Erfolgsfaktor, weil wir da dann auch natürlich viel gelernt haben. Es lief nicht alles so rund, aber wirklich dran gewachsen sind.
Das ist ein Infrastrukturprojekt in der Nähe von Berlin, richtig? Kannst du für die Zuhörer nochmal so kurz umreißen, was für ein Projektvolumen, was für eine Bauzeit wir da sprechen?
Ja, die Bauzeit war 2018 bis 2022, 4 Jahre. In diesen 4 Jahren mussten wir 65 Kilometer Autobahn unter dem laufenden Betrieb planen, bauen und erhalten. Gesamtvolumen waren um die 650 Millionen für die Plan- und Bauphase und jetzt nochmal 650-700 Millionen für die Betriebs- und Erhaltungsphase. Ich hatte es eben erwähnt, ÖPP-Projekt, wir, nicht die Weißen Freitags, sondern die Projektgesellschaft, ist jetzt dafür verantwortlich, diese Autobahn verfügbar zu halten. Also wir reden so um die 1,4 Milliarden Euro. Wenn man das jetzt versucht runter zu skalieren auf unseren BIM-Abschnitt, den wir mit der BIM-Methodik umsetzen mussten, kann man tun, ist ein bisschen schwierig, aber wäre das im Prinzip ein Zehntel davon, wobei ein Zehntel schon noch zu hoch gegriffen ist, aber so ungefähr.
Hattet ihr in dem Projekt diese Erkenntnis, dass 3D-Modellierung plus die Informationen dazu, also ich rede im BIM jetzt ganz bewusst von nicht nur die 3D-Visualisierung, sondern dass ich auch diese ganzen Metadaten, dass das zu einer Trendwende bei Weißen Freitag geführt hat, dass diese Art und Weise des Arbeitens zu mehr Effektivität und zu mehr Geschwindigkeit führt oder zu genaueren Erkenntnissen? Gab es da Erkenntnisse aus dem Projekt für euch, für die Praxis?
Es gab Erkenntnisse, dass das auf jeden Fall in zukünftigen Projekten so sein werden kann. Warum jetzt so negativ? Ich hatte es eben erwähnt, wir hatten 4 Jahre Bauphase. Wir hatten 10 Abschnitte. Die ersten 2 Jahre hatten wir uns mit 5 Bauabschnitten beschäftigt. Das Projektteam war so gefestigt, war so integriert mit konventionellen Prozessen, weil unser Bauabschnitt in der 2. Bauphase lag, dass dann die Integration unserer Methodik in diesem Projektteam doch die größte Hürde war. Also der Mensch war der größte Faktor. Bestehende Excel-Listen, die waren bekannt, die wurden ausgefüllt. Jetzt kam das BIM-Team. Wir wollten allerdings die Ist-Daten über das BIM-Modell erfassen. Da haben die sich schwer getan, weil das einfach nicht gewohnt waren und auch nicht, sie mussten es zwar machen, vertraglich, wir haben es für sie gemacht, aber ja, der Faktor Mensch hatte hier wirklich das größte Problem dargestellt, was wir natürlich dann in darauffolgenden Projekten anders angegangen sind. Aber dieses Projekt hat die Erkenntnis geliefert, der Mensch, der muss mitgenommen werden.
Waren es eher die Menschen oder fehlende Tools oder tatsächlich das Enablement, dass die Leute sich noch nicht wohlgefühlt haben? Kannst du da eine Richtung geben?
Ja, es gibt ja so die klassischen BIM-Faktoren. Ich denke mal, in Deutschland, wir haben genügend Standards und Richtlinien. In der Baubranche haben wir über 3000 Normen. Also daran scheitert es nicht. Mittlerweile mit der ISO 19650 haben wir auch eine gute Norm fürs Informationsmanagement. Prozesse brauchen wir natürlich auch. Die haben wir. Mensch und die Technologie kommen dann als weitere Faktoren hinzu. Vor 10 Jahren, beziehungsweise das waren jetzt vor 7 Jahren, hatten wir natürlich schon Technologie, wir hatten Tools, die wachsen immer mehr. Man konnte ein gewisses Repertoire schon umsetzen. Es ist aber das Zusammenspiel, dass der Mensch auch die Tools, wie du schon gesagt hast, auch bedienen kann. Also die Befähigung, diese Tools anzuwenden, die dürfen nicht overengineert sein. Die müssen tatsächlich wie ein iPhone einfach ziemlich stupide zu bedienen zu sein und dürfen halt nicht so das Expertentool sein für alle Projektbeteiligten. Wir haben Expertentools, die sind auch gut, die sind notwendig, die sollten aber dann auch nur von den Experten bedient werden.
Also das Delta zwischen, ich habe, wie schon gesagt, ich habe so ein Expertentool, wo wenige Leute sehr, sehr tief in Daten reingehen können, in Modelle reingehen können. Auf der anderen Seite aber diese Hürde zu reduzieren, dass Leute sich die Modelle öffnen können, mit den Modellen interagieren können. Ganz bewusst, das ist ein reduzierten Funktionsset, aber eben ganz klar mit, ich kann meine Daten auslesen, die ich brauche. Ich kann irgendwelche Viewpoints setzen. Ich kann jedenfalls einfach Annotationen setzen, die lokalisieren, was nun im 2D vielleicht leichter erscheint, aber ungenauer ist, weil ich die dritte Ebene eben drehen und wenden kann. Mit den Erkenntnissen aus diesem Großprojekt, was super spannend ist, hatte ich mir so eine Marktstudie rausgezogen, dass dieser ganze BIM-Software-Markt in den nächsten Jahren, also bis 2029, auf über 20 Milliarden US-Dollar pro Jahr wachsen soll. Mit der Erkenntnis, die du hast und gerade in dem Regelwerk in Deutschland und mit der Geschwindigkeit, ich meine, ihr seid ja mit Weiß und Freitag relativ weit vorne dabei, was die Digitalisierung des BIM angeht. Was sind aus deiner Sicht Wachstumszyklen, die das ganze Thema treiben? Also was treibt dieses Wachstum, insbesondere hier in Deutschland, mit deinem Know-how, mit deinem Team, mit deinem Wissen?
Ja, zum einen der regulatorische Druck, öffentliche Auftraggeber als Taktgeber, dass die das zum einen mal einfordern, da die natürlich im Rahmen der Digitalisierung für ihre Betriebserhaltungsphase natürlich den größten Nutzen davon ziehen. Wir sind ja jetzt im Lebenszyklus des Bauwerks im Projekt ja nur ziemlich temporär und zeitbedingt involviert. Also der Auftraggeber sollte hier definitiv diesen Nachfragesog fordern. Dann der Übergang vom Modell wirklich zur Datenplattform, dass wir nicht nur mit stupiden Geometrien arbeiten, sondern mit intelligenten BIM-Modellen. Der Produktivitätsdruck in der Baubranche. Wir wissen alle, nicht nur wir, alle Branchen in Deutschland, wir haben einen Fachkräftemangel. Wir müssen einfach effizienter werden. Baukosten steigen, die Projektkomplexität, die nimmt zu. Wir haben erst kürzlich vor 2 Wochen einen Vertrag unterzeichnet für ein IPA-Projekt, integrierte Projektentwicklung. Da wird das Gesamtvolumen 2 Milliarden befassen, falls es zur dann auch tatsächlichen Beauftragung kommt. Projekte werden einfach größer, werden komplizierter. Wir haben Termindruck, weil natürlich unsere Infrastruktur Stand heute jetzt schon marode ist. Die muss in kürzester Zeit erneuert werden. Vielleicht so als Ausblick, KI-gestützte Planungs- und Ausführungsprozesse können da natürlich auch helfen. KI ist seit diesem Jahr spätestens durch ChatGPT in aller Munde. Das wird einfach Anklang finden, die natürlich dann auch geführt werden muss. Die KI wird nicht unsere Probleme lösen, die KI wird nicht den Beton einbauen, kann uns natürlich aber als Werkzeug unterstützen.
Gut, mit Hausdruck würde es schon gehen, aber ich glaube, in dem Ingenieurbaubereich, wo ihr unterwegs seid, werde ich mir keine Brücke drucken können mit einem entsprechend großen Roboter. Das wird so nicht kommen.
Ja, man könnte zwar meinen, man könnte zwar meinen, unsere 40.000 Brücken, die wir in Deutschland haben, sind so weit standardisiert, sind sie im weitesten Sinne auch, aber trotzdem ist jede Brücke, wie du sie eben schon gesagt hast, als Unikat zu sehen, ist ein Einzelexemplar.
Ja, das Tragsystem ist standardisiert, aber ansonsten sind die Brücken sehr individuell. Frage, wenn wir in den Bereich reingehen, ihr seid jetzt überwiegend bei Planung und Bau von Infrastrukturen mit dabei. Das heißt, wenn ich mir diese ganzen Bestandsbrücken anschaue, habt ihr da einen Ansatz, wo BIM bei euch helfen kann? Weil faktisch müsstet ihr die ganzen Brücken, die in den 60er, 70er Jahren oder davor gebaut werden, überhaupt erstmal aufnehmen, dass ihr die als Modell da habt, richtig?
Ja, ihr jetzt im Sinne von die Baubranche, wir jetzt natürlich nicht. Beziehungsweise je nachdem, wie das Vertragsverhältnis natürlich aufgebaut ist, sollten wir schon eine gute Modellqualität, eine gute Ist-Erfassung zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir halt dann aufsetzen können.
Läuft so ein bisschen auf die Frage hinaus, dass Architekten aktuell einen Großteil dieser BIM-Entwicklung mittreiben, weil Architekten, Klammer auf, Ingenieure, also die faktisch die Planung machen, den Großteil dieser BIM-Themen vorantreiben unter der Maßgabe, dass sie durch die Modelle erstellen. Mit diesen Bestandsbrücken, Bestandsimmobilien und eben auch diesem Schritt, den du schon beschrieben hast, bei eurem Pilotprojekt, vom Planungsbüro auf die Baustelle. Wie schließen wir die Lücke? Wie wollt ihr die Lücke schließen zwischen dem Modell und der Baustelle?
Ja, da gibt die ISO 19650 eigentlich den passenden Rahmen, die beschreibt das Informationsmanagement, dass zu Projektbeginn alle Informationsanforderungen klar sein müssen. Also sozusagen das bekannte Frontloading, die Information, die wir später für den Betrieb brauchen, die muss schon zu Beginn an klar sein. Das wird festgehalten in Modellierungsrichtlinien, in Auftraggeberinformationsanforderungen, in dem BIM-Abwicklungsplan. All diese Dokumente spielen da eine zentrale Rolle, definieren Klassen, Merkmale, Kataloge, Attribute, wie auch immer wir sie nennen wollen. Wir brauchen klar definierte Lieferobjekte, was wird denn überhaupt übergeben? Du hast eben angesprochen, naja, eine Bestandserfassung, aber was für eine Bestandserfassung? Soll das ein Laserscan sein? Soll ich eventuell mit der Drohne drüber fliegen? Reicht einfach eine klassische Vermessungsleistung? Soll ein BIM-Modell erzeugt werden, ein attribuiertes BIM-Modell? Das muss klar definiert sein. Wir brauchen aber auch in dem Bezug eine Qualitätssicherung. Wir dürfen Modellen, genauso wie wir der KI nicht blind vertrauen dürfen, dürfen wir den Modellen nicht blind vertrauen. Also wir brauchen hier regelbasierte Modellprüfungen. Wir brauchen, die klassische Kollisionskontrolle ist natürlich da auch ein Werkzeug, aber solche Modellprüfungswerkzeuge, die uns einfach dann auch abnehmen, diesem Modell vertrauen zu können. Und natürlich die Rückkopplung von der Baustelle wieder zurück ins Modell. Wir bekommen sehr gute Modelle geliefert aktuell. Die spiegeln aber meistens dann nicht die Baustelle wider. Klassisches Beispiel Brückenbauwerk, die Widerlagerwand ist mit dem Fundament und der Sauberkeitsschicht als ein Betonbauteil modelliert worden. Sieht in den 2D-Planen gut aus, danach bauen wir aber nicht. Wir bauen ja die Sauberkeitsschicht getrennt, dann das Fundament und dann die Widerlagerwand. Also so das Verständnis der Baustelle, das muss einfach noch in die Modelle einfließen.
Plus, lassen wir das Thema nochmal aufgreifen, plus die Tatsache, ich überspitze mal ganz bewusst, ihr nutzt BIM, um effektiver, genauer und konkreter zu werden in der Planung und Ausführung. Ein Auftraggeber würde eigentlich die Daten aus dem BIM-Modell später nutzen für eine bessere und integriertere Betrieb und Verwaltung von Gebäuden. Das heißt, ihr treibt heute BIM von eurer Seite aus als Effizienzfaktor. Eigentlich in Bezug auf die Kostenentwicklung und den Betrieb von Gebäuden wäre es ein großes Interesse der Auftraggeber, also der Gebäudebetreiber, das beim Bauen bei der Planung schon mit zu verankern und sagen, ich möchte das haben, weil es für mich ein Mehrwert ist, dann ist eigentlich der Effekt mit diesem BIM und den Daten viel, viel größer, richtig?
Also wir haben 40.000 Brücken in Deutschland, wir haben mehrere tausend Kilometer Eisenbahnstrecke. Wenn das als digitales Asset vorliegen würde, wäre, glaube ich, schon viel geholfen.
Ja, hilft auch in der Kategorisierung, Priorisierung von Bauwerken und gibt, glaube ich, auch ein genaueres Gefühl, welche man sich eher vornimmt und welche nicht. Wenn ich mal das Beispiel jetzt aus Dresden nehme, wo ich auch wohne mit der Spannbetonbrücke, lässt sich einiges ableiten, dass wir da blind waren und einfach nicht wussten, was in diesen Spannlitzen passiert. Wenn ich jetzt weiß, welche Brücken noch nach demselben Schema gebaut sind, aus derselben Zeit, kann ich das anders priorisieren als diese ganz normalen Rundbogenbrücken, die jetzt nicht in der Form schlagartig kollabieren, sondern wo sich ein gewisses Risiko abzeichnet über die Nutzung und mit Rissbreite und Ähnlichem. Du hast einen wunderschönen Punkt gebracht und das hatte ich jetzt bei einem unserer Events mal diskutiert. Wir sprechen an vielen Stellen davon, dass wir digital arbeiten. Das heißt, wir haben Computer, wir haben PDFs, aber nicht zwingend datengetrieben. Das heißt, vor dieser Herausforderung, das kriegen wir mit unseren Kunden mit, vor dieser Herausforderung stehen wir, dass wir zwar alles digitalisieren, alles irgendwie auf mobilen Apps, auch gerne im 3D verfügbar, aber wir stehen dann immer vor der Herausforderung, das ist alles in einzelnen Silos, ich habe alles noch in einzelnen Expertentools, vielleicht in irgendwelchen, ich nehme es mal aus dem Beginn meiner Karriere, da hatte ich einen Bauleiter, der meinte, du, wir verwalten die Menge im WhatsApp, ist auch digital, stimmt, aber ich kriege keine Menge nie als Listen oder irgendwie strukturiert. Kriege ich da nie wieder raus und kann das auch nicht nachvollziehen. Wie erlebt ihr das?
Ja, im Prinzip so, wie du es auch schon beschrieben hast. Viele meinen, wir sind digital unterwegs. PDF-Pläne liegen doch vorhanden. Was sind diese PDF-Pläne? Eingescannte Pergamentpapiere, die in irgendwelchen Keller lagen. Heißt, die Bestandsplanung ist ja digital. Nein, ist sie leider nicht. Also ich verbinde dann das Digital immer so mit Maschinen interpretierbar, Maschinen lesbar. Wenn ein Datum maschinenlesbar ist, dann ist es digital. Alles andere ist einfach nicht digital, sondern, also im Englischen gibt es immer schön die Bezeichnung Digitalization. Also da gibt's so eine gewisse Unterscheidung. Wie erleben wir das tatsächlich in den Projekten? Ebenfalls, ganz plakatives Beispiel, Ablageort. Wir haben ein SharePoint, wir haben eventuell noch einen File-Server auf Projekten, die noch nicht mit einer gemeinsamen Datenumgebung arbeiten. Personen im Projekt legen Planunterlagen, Qualitätsprüfberichte doppelt mehrfach ab. Kraut und Grüben auf so einem Server, das darf man sich überhaupt nicht anschauen. Da kann man einfach nur weinen als digitaler Mensch.
Für sowas haben wir doch aber CDEs, oder?
Haben wir, die allerdings noch nicht in allen Projekten einfach eingesetzt werden bei uns. Klar, wenn vertraglich gefordert wird, definitiv. Wir sind jetzt so langsam, schaffen wir es in die Breite, dass alle im Unternehmen SharePoint nutzen, dass alle auch Daten strukturiert auf SharePoint ablegen. Auch das ist eigentlich ein sehr banales Beispiel, aber jeder kennt es wahrscheinlich selbst. So die Disziplin, Daten aufgrund einer Dateinummernkonvention akkurat abzulegen, erfordert Disziplin. Und wir Menschen sind halt manchmal ein bisschen faul und denken, ah, das ist doch gar nicht so wichtig. Aber da fängt halt leider die Digitalisierung an.
Disziplin oder Unterstützung. Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich hatte jetzt ein Gespräch mit einem Kunden aus Neuseeland, die faktisch unsere Asset-Management-Lösung einsetzen für die Verwaltung. Und die waren unfassbar stolz, dass sie es schaffen, faktisch alle ihre Daten strukturiert im SharePoint abzulegen. Und du hast es auch gerade wiedergespiegelt. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Ablage von Daten bei euch primär so unternehmensintern gedacht ist, was, glaube ich, die meisten größeren Unternehmen machen. Allerdings erinnert mich das total an so ein paar Kundengespräche von vor 10 Jahren. Wo ich in Projektgesellschaften oder Joint Ventures genau drin saß und wo faktisch über solche Themen diskutiert wurden, wo eigentlich eine CDE enorm hilft im Sinne von, ich habe eine CDE, was jetzt ein deutlich erweitertes SharePoint ist, ich formuliere es mal so rum, wo ich eine Datei hochlade, automatisch an einer sauberen Namenskonvention direkt abgelegt wird und, dieser entscheidende Punkt, ich habe das in Metadaten geclustert, das heißt, egal in welchem Ordner ich bin, ich kann das immer wieder finden, weil ich mir das runterfiltern kann, dass ich eben aus dem Bauabschnitt diese Kilometrierung und dieses Detail haben möchte und eben nicht mich in Ordnerstrukturen wiederfinde und vielleicht, wie du schon beschrieben hast, dieses Dokument an 3 Ordnern wiederfinde, weil es in der Version A dort abgelegt wurde, in der Version C da und in der Version D vielleicht irgendwo anders.
Ja.
Wenn ich das nochmal andersrum formuliere, welche Potenziale entstehen, wenn die CDE nicht nur Dokumente verwaltet, sondern tatsächlich datengetrieben wird? Das heißt, wenn wir jetzt sowohl BIM-Daten als auch Dokumente, als auch vielleicht Asset-Daten dort ablegen und das Ganze vielleicht miteinander verbinden?
Ja, ich verwende jetzt vielleicht auch ein bisschen zu auf den Begriff SharePoint. Ich verwende ihn aber jetzt trotzdem noch einmal. SharePoint ist so aus meiner Sicht für den Dateiaustausch gedacht. Da ist keine wirkliche Prozessintelligenz dahinter. Und die sehe ich dann halt schon als den Faktor einer CDE, dass wir halt diese Prozessintelligenz dann halt auch ja herstellen können, weil die Daten miteinander verknüpft sind. Wir haben dadurch ein konkretes Abbild des Projektes, weil alle Daten über die Geometrie, über eines BIM-Modells verknüpft sind. Also ob das dann der Terminplan ist, das FDRV ist, Arbeitsstättenbegehungen, sonstige Dokumente, Qualitätsprüfberichte. Also wenn das alles über den Dreh- und Angelpunkt des Modells verknüpft ist, haben wir wirklich eine Prozessintelligenz und können dann dadurch natürlich auch automatisierte Workflows und Prozesse steuern. Dass beispielsweise, wenn eine Arbeitsstättenbegehung durchgeführt wird, ein Arbeitssicherheitsverstoß wird festgestellt, dass automatisch nachgelagerte Prozesse angestoßen werden. Weiß nicht, ich habe jetzt kein Beispiel, der Mitarbeiter bekommt irgendwie eine Verwarnung, weil er keinen Bauhelm anhatte oder sonstige Themen. Die kann man dann darüber steuern.
Super spannend, dass du das so beschreibst oder umschreibst, weil das ist ein Trend, den wir tatsächlich feststellen, dass dieser fassen wir ganz kurz ein bisschen den Weg zusammen, dass wir faktisch von dem Dateiaustausch einige hingehen und sagen, ich habe einzelne Daten, idealerweise maschinenlesbar, großartig, habe verschiedene Prozesse, wo ich aktuell Daten in verschiedenen Silos ablege. Wenn ich die wirklich auswerten möchte, macht es total Sinn, dass ich die irgendwie verfügbar mache, das heißt aus den Silos raushebe. Was mich wieder so ein bisschen zu diesem Anfangspunkt von dir bringt, wir haben so einen Break zwischen dem Planungsbüro, wo ich super digital mit attribuierten Modellen arbeite, versus auf der Baustelle reden wir immer noch von Plänen oder von Excel-Listen. Was braucht es aus deiner Sicht, damit wir Modelle wirklich produktionsrelevant mit auf die Baustelle nehmen können?
Unterschreibe ich definitiv die Aussage, BIM funktioniert in der Planungsphase, in der Bauausführungsphase noch nicht ganz so. Du hast ein schönes Wort gesagt, produktionsrelevant. Ich hatte es vorhin auch schon angedeutet, Modelle sind aktuell nach einer gewissen Planungslogik aufgebaut, modelliert, konstruiert, wie auch immer. Wir brauchen halt die Produktionslogik, dass wir strukturiert nach Bauabläufen uns die Modelle aufbauen, dass dann auch, wie das Beispiel mit der Widerlagerwand, die Bauteile getrennt sind, dass eventuell bei einem langen Betonbauteil auch eine gewisse Taktung vorhanden ist. Lean Construction Management so als Stichwort, dass die Themen drin sind, heißt, das Modell muss die Sprache der Baustelle sprechen und nicht das planenden Büros.
Also plakativ die Betonabschnitte, mehr die Betonabschnitte widerspiegeln, als jetzt eigentlich die Vergabepakete widerspiegeln.
Ja, genau. Zweiter Punkt, benutzbare Informationen auf der Baustelle. Nicht nur ja, uns irgendwie große Datenpakete zur Verfügung stellen, 250 BIM-Modelle, da hast du was. Damit können wir natürlich arbeiten. Wir brauchen gefilterte Modellansichten. Das hattest du am Anfang auch schon erwähnt. In einem aktuellen Projekt bei Cottbus haben wir ein sehr, sehr großes Modell. Wenn allerdings dann der Bauleiter der Lärmschutzwand in dieses Modell schaut, ist er einfach überfrachtet an Informationen. Es ist einfach zu viel. Er muss das angezeigt bekommen, was für ihn relevant ist und nicht, was für den Projektleiter eventuell relevant ist. Also dieses funktionsspezifische Filtern von Modellansichten ist notwendig. Klare Verantwortlichkeiten dann aber auch für die Aktualisierung dieser Informationen. Und vielleicht so der dritte Punkt natürlich, ich hatte es eben auch schon so ein bisschen angedeutet, die Rückkopplung der Ausführung. Heißt, wir wollen keine Einbahnstraße, Planung, übergibt der Ausführung irgendwas, sondern auf der Baustelle passieren täglich Änderungen, die müssen einfach im Modell wiedergegeben werden und den aktuellen Stand widerspiegeln.
Wunderschöne Formulierung. Ich würde es ein bisschen umformulieren. Ich hatte mal eine Diskussion mit einem BIM-Manager, der irgendwann zu mir meinte, wir werden irgendwann nur noch mit Modellen arbeiten. Und das Setting damals vor ein paar Jahren war dann, können wir machen. Aber mir fehlen trotzdem die Maßketten für die Ausführung. Das läuft so ein bisschen in dieselbe Richtung. Ne? Wenn ich weiß, wann ich was, wohin, mit welchen Maßketten ich mache, kann ich heute bei einem Modell nicht ableiten. Und ich glaube, der Trend, der kommen wird, ist, wie mache ich diese komplexen, großen Modelle, vorausgesetzt, sie sind gut modelliert und sauber modelliert, wie mache ich die so lesbar, dass ich die Informationen, die ich auf der Baustelle brauche, wirklich auslesen kann. Mit anderen Worten, wenn ich so, du hast gesagt, 64 Kilometer Autobahn, wie schaffe ich es plakativ, dass der Bauleiter auf der Baustelle auf seinem Telefon die richtige Kilometrierung, die richtige Laterne findet oder das richtige Leitplankenelement, um dann zu schauen, wie weit das von der Fahrbahn weg ist oder wie hoch das montiert werden soll. Das heißt, die Navigation durch ein Modell, durch Filter, durch vielleicht sogar KI-gestützte Lösungen, wird hier an der Stelle essentiell sein, um die Modellnutzung auf der Baustelle signifikant zu erhöhen. Also umformuliert, KI-Navigation im Modell statt neue Maßketten an 2D-Plänen.
In Kombination mit einem gewissen Change-Management. Seit wann gibt es Handys, mobile Endgeräte? Auch da gab es eine gewisse Adaptionsfähigkeit von uns Menschen. Mittlerweile kann jeder irgendwelche Apps swipen, irgendwelche Videos hochladen auf zahlreichen Social-Media-Plattformen. Das haben wir auch gelernt. Und wir müssen auch einfach dann noch lernen, mit diesen Modellen umzugehen. Klar, wir sind gewohnt, Maßketten zu sehen. Vielleicht muss ich die aber nicht sehen, weil als Attribut mir das ausreicht. Vielleicht kann mir die KI aber auch aufgrund von Attributen mir die Maßkette schnell erstellen. Das einfach mal im Raum stehen lassen für dich, für die Zuhörer. Wir können ja auch uns mit mehreren Alternativen beschäftigen.
Oder aber das Modell ist so aussagekräftig, dass ich mir die Daten da auslesen kann, beziehungsweise durch die vereinfachte Darstellung dann meine Maßketten erstellen kann, wie du schon gesagt hast. Wenn ich die Modelle erstelle, vor allem wenn ich sie richtig erstellen will, erstmal unabhängig davon, ob ich sie neu beplane oder ob ich jetzt faktisch aus Bestandsobjekten mir ein Realmodell erstelle, habt ihr, also die Frage kommt ja immer wieder, ab wann lohnt sich der Mehraufwand mit BIM? Ist es noch immer ein Mehraufwand in diesem ganzen Change von 2D auf 3D, weil die Leute können unfassbar schnell zeichnen im 2D. Modellierung wird schon wieder komplizierter, weil ich haufenweise Attribute mitgeben muss. Ab wann habt ihr das Gefühl oder habt ihr schon so ein Gefühl oder eine Auswertung, wo der ROI von BIM mitkommt? Also ab wann ist es wirklich ein Effizienzgewinn, jetzt in eurem konkreten Fall in der Planung und Ausführung?
Ich werde im Prinzip täglich von unseren Projektteams gefragt, naja, was kann ich denn dadurch einsparen oder wie viel kostet's? Ist in der Tat ziemlich schwer zu quantifizieren. Wir bräuchten ja ein Projekt mit dem gleichen Projektteam zum gleichen Zeitpunkt, was die gleichen Lieferanten hat, um wirklich einen Vergleich ziehen zu können, konventionell gegen BIM. Können wir natürlich nicht machen, weil selbst wenn die Projekte nachgelagert werden, hätte das Projektteam ja wieder einen gewissen Projekterfahrungsgewinn. Also diese Quantifizierung ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich finde allerdings, der ROI kann auch einfach qualifiziert werden, weil wir eine gewisse Planungs- und Vertragssicherheit haben. Wir haben weniger Kostenrisiken, weil wir durch das BIM-Modell dann ja auch wissen, was wir bauen. Wir haben aufgrund von Kollisionsprüfungen haben wir alle Kollisionen ausgemerkt, die ausgemerkt werden müssen. Wir haben weniger Streitigkeiten über diese Punkte, über das BCR-Format. Wir können alles modellbasiert kommunizieren. Heißt, ja, das BIM-Modell kann so zum Risikofrühwarnsystem werden, gekoppelt mit dem 4D, 5D-Modell. Also dann eher weg von den Zahlen, was kann ich sparen, mehr hin zur Qualität, das mehr in den Fokus setzen.
Hervorragende Brücke. Das heißt, die Datenqualität, jetzt mal unabhängig von dem 3D-Modell hin zur Datenqualität für Ausführungen, für Massen, für Qualitäten, also Materialqualitäten, für Simulationen. Das sind nur Sachen, wo wir uns heute schwer tun, das wirklich ich mache es mal vereinfacht, in einem Geschäftsführungsbericht in Zahlen runterzubrechen, zu sagen, ich habe die Kostenersparnis, weil ich auf der anderen Seite Risiken reduziere und zwar Ungenauigkeiten. Also ich weiß genau, wann ich was wohin betonieren muss. Ich bleibe mal bei diesem plakativen Beispiel. Und ich kann mir Mengen und damit faktisch auch Kosten viel konkreter ableiten und reduziere damit Risiken, die wir einfach durch die Individualität im Bau nicht vergleichbar machen können mit anderen Autobahndreiecken, so ganz vereinfacht gesagt. Heißt aber auch, dass wir eine hohe Datenqualität brauchen, um diese Erkenntnisse wirklich zu haben. Das heißt, hohe Datenqualität führt bei euch zu Erfolg oder kann auch zum Misserfolg führen, wenn ich eben die Modellierung falsch darstelle, richtig?
Korrekt.
Nun hast du ja ein Team und ihr habt komplexe Projekte. Hast du ein Gefühl, inwieweit sich die, wenn wir die mal vorausgesetzt, wir haben diese Daten da und das ganze Thema spielt vernünftig zusammen und ihr habt so ein vollständig digitales Projekt, inwieweit datengetriebene Projektsteuerung, keine Ahnung, KI-Prognosen oder ähnliches, bei euch wirklich dann messbar werden? Du hattest es schon mal kurz angerissen.
Ja, schwierig. Also Stand heute ist, wir kennen alle den Stand heute, wir kriegen Modelle, die haben eine gute Qualität. Allerdings aufgrund des Fachkräftemangels beziehungsweise der gesamten Projekte, die gerade anstehen, sind unsere konventionellen Rollen, so benenne ich sie jetzt einfach mal, der Projektleiter, der Bauleiter, einfach so landunter, dass sie sich mit diesen Themen gar nicht beschäftigen können. Hoffentlich kommt aber durch dieses ganze datengetriebene, durch den ganzen datengetriebenen Sachverhalt da eine andere Dynamik rein, dass die einfach auch damit arbeiten wollen. Aktuell ist es noch so, die tun sich da ein bisschen schwer, Angst vor neuem Change Management, die ganzen Schlagwörter kann man da aufzählen. Und ich hoffe, dass dann beispielsweise ein Bauleiter eigentlich datengetrieben draußen vor Ort ist und dann eher mehr so die überwachende Funktion innehält, die er auch heute innehalten sollte. Auch heute beschäftigt er sich halt mit vielen anderen Themen, die einfach on top noch dazukommen. Aber dass er halt draußen vor Ort ist, der Kontrolleur darstellt der Baustelle und aufgrund dieser datengetriebenen Muster Entscheidungen treffen kann, die halt auch in Echtzeit die Baustelle darstellen.
Das heißt tatsächlich, Datenkompetenz bei den Mitarbeitern, Modellverständnis der Leute, die damit arbeiten und ein neues Prozessdenken und auch damit ein leicht adaptiertes Rollenbild der Leute oder der Personen, die in der Ausführung sind, die faktisch diese Vorreiterwelle, die ihr jetzt im Planungsbüro habt, in der Digitalplanung habt, dass das faktisch dann bis auf die Baustelle mit ausrollt mit den entsprechenden Tools. Spannende Ansicht, definitiv.
Ja, weil wir müssen ehrlich sein, die Baubranche ist ziemlich unsexy. Wir bauen immer noch wie vor 50 Jahren und das muss sich einfach ändern.
Wenn du jetzt neue BIM-Standards definieren könntest, gäbe es da Dinge, die du verändern würdest, um das ganze Thema in eine sagen wir, modernere Richtung zu treiben?
Definitiv ja. Was fällt mir da sofort ein? Wir brauchen klare, verbindliche Informationsanforderungen. Es gibt das BIM-Portal von BIM Deutschland. Das ist teilweise auch gefüllt. Das ist aus meiner Sicht noch nicht praktikabel. Damit kann Stand jetzt noch nicht gearbeitet werden. Da müssen wir ran. Wir brauchen einheitliche Klassen und Merkmale, Attributsets, definierte Level of Information Need, also die Informationsbedarfstiefe. Das muss definiert sein. Standardisierte Qualitätsprüfungen, weil auch die einfach jeder noch so ein bisschen für sich durchführt. Bedeutet, der BIM-Standard an die Modellerstellung muss geschaffen werden, dass wir diese Datenqualität auch erhalten, die ich mir so wünsche. Und dann so eine gewisse End-to-End-Prozesslogik. Wir dürfen nicht nur die Planungsphase oder die Bauphase uns in dieser Logik vorstellen, sondern halt wirklich den ganzen Lebenszyklus des Bauwerks und das kommt an vielen Stellen zu kurz. Die Prozesse, die Softwareprozesse sind da nicht durchdacht. Wir haben Einbahnstraßen, dass wir Daten dann irgendwo nicht mehr rausbekommen und dann manuell abtippen müssen. Das darf nicht sein. Und so das Dritte, die Produktions- oder die Praxisorientierung. da brennt jetzt vielleicht auch mein Herz des Handwerkers. Wir können viel theoretisch und wissenschaftlich entwickeln. Das muss wirklich auf der Baustelle noch umsetzbar sein. Und das ist, ja, das sollte irgendwie vorgegeben werden. Wie, in welcher Art von der Norm, Standardisierung, weiß ich jetzt nicht. Aber wir müssen wirklich mehr auf die Baustelle mit unseren Köpfen.
Wie sieht denn für dich die datengestützte Bau- und Infrastrukturmarkt 2035 aus? Das ist mal so in die Zukunft blickend von heute in 10 Jahren. Wie stellst du dir das Arbeiten in 10 Jahren vor?
Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir da definitiv einen Schritt weiter sind. Vor 10 Jahren haben wir Modelle bekommen, die waren nicht attribuiert. Das hat sich mittlerweile jetzt geändert. Bedeutet, ja, wir werden definitiv weiter sein. Was könnte ich mir so vorstellen, dass wir wirklich eine echte Prozess- und Datenintegration haben, also dass wir auf einer Plattform oder auf mehreren, die dann über OpenCDE wunderbar miteinander kommunizieren können, Daten von A nach B schieben können, die KI-gestützte Steuerung, wobei das in 10 Jahren
schon da sein sollte, oder?
Sollte auf der anderen Seite bei uns für die KI nach wie vor den Beton nicht einbauen, also die kann eventuell dann Prognosen treffen, als Entscheidungsvorlage dem Menschen vorgelegt werden, aber der Mensch sollte nach wie vor die Entscheidung treffen. Und hoffentlich sehen wir in 10 Jahren viel weiter mit der ganzen Transparenz unserer Lebenszyklusoptimierung. Stichwort CO2-Effizienz, Ressourceneffizienz. Wir haben nicht unbegrenzte Ressourcen. Wir müssen da ja auch an morgen denken. Beton ist natürlich jetzt kein schöner Baustoff, aber auch daran wird schon geforscht und gearbeitet, den CO2-neutral irgendwie herzustellen. Auch da sind wir auf einem guten Wege und hoffentlich in 10 Jahren viele Schritte weiter.
Doch. Wir lieben Beton, gerade auf den Autobahnen. du hast einen schönen Punkt gebracht. Oder am Anfang hattest du über das große Projekt im Havelland gesprochen. Und du hattest so ein, zwei Beispiele gebracht. Ich würde es gerne noch ein bisschen kontextualisieren. Also, welches Projekt hat dir persönlich am meisten beigebracht und wo kam das größte Learning? Und wenn das für dich okay ist, kannst du noch mal kurz in die, was hat nicht funktioniert und was hätte man so retrospektiv deutlich besser machen können, wenn man es datengetrieben gebaut hätte oder geplant hätte?
Da verwende ich wieder die Athena 24 als Beispiel. Das war sozusagen so der ausschlaggebende Punkt. Wir hatten vorher natürlich auch schon Projekte umgesetzt, mit Modellen, auch mit Attributen. Also wir haben mit der AC nicht von null auf angefangen. Aber das ist eigentlich so das prägnanteste Projekt für mich. Erstens wegen diesen vertraglichen geforderten Anforderungen, weil die so einen Ruck durchs Projektteam gegeben haben, aber auch durch mich, durch den Auftraggeber, durch alle Projektbeteiligten. Und was würde ich anders machen? Frühzeitig. Ja, wobei, also die frühzeitige Integrationsanforderung, Informationsanforderung, die hatten wir zwar schon angegangen, aber die waren einfach noch nicht vollends ausgeschlossen. Es wurden Verträge geschlossen mit Projektbeteiligten, mit Nachunternehmern. Da war das BIM, das Wort BIM nicht Bestandteil dieses Vertrages. Sollte es aber sein. Aber wenn jemand ein Modell uns liefern muss, idealerweise natürlich aufgrund ja einer vertraglichen Grundlage. Also so diese Thematik wirklich, das dann projektübergreifend überall zu integrieren, dass das BIM-Team nicht abgeschottet, ausgeschlossen ist, und dann halt wirklich das Modell auch für Qualitätsprüfungen heranzuziehen. Einmal, dass das Modell an sich eine gute Qualität aufweist, aber auch dann für draußen vor Ort verwendet wird, soll ist da gleich auch hinsichtlich der Qualität. Ja, würde ich so anders machen.
Was ich so ein bisschen zwischen den Zeilen raushöre, ist so diese Frage, gehe ich das BIM-Projekt an mit den schönsten Tools, die mir das Modell erstellen, oder gehe ich das BIM-Thema strategisch an? Du hattest auch zwischendurch OpenCDE gesagt. Wäre das ein Punkt, den du auch verändern würdest, dass du faktisch BIM-Projekte und Digitalisierung, ich nenne es einfach Top-Down-Plan würdest, im Sinne von, da wollen wir hin, das ist das Ziel und dafür suche ich mir eigentlich Tools, die diesen Weg begleiten, statt zu sagen, ich erstelle mein Modell in Revit, also bleibe ich irgendwo in einem spezifischen Tool. Ist das eine Sache, die bei euch mit einfließt? Im Sinne von, wie denkt das Unternehmen, wie denkt ihr strategisch oder operativ?
Ja, also bei einer Technologieeinführung, wir werden wöchentlich von neuen Startups kontaktiert. Die haben die super Lösung, die uns effizienter werden lässt auf den Baustellen. So sollte man aber nicht an die Sache gehen. Man sollte für sich selbst seinen Prozess definieren, seine Anforderungen und dann schauen, welche Technologie erfüllt diese Anforderung. Sonst funktioniert das nicht, das Zusammenspiel funktioniert einfach nicht. Da ist die größte Hürde vielleicht halt auch noch die Kultur, dass man diese Prozesse erstmal standardisieren muss. Ein schlechter Prozess ist auch ein schlechter digitaler Prozess. Also da muss Prozesse müssen erstmal definiert werden, bevor dann an die Technologie gegangen werden kann. Wie setzen wir das bei uns um? Wir haben bei Weißen Freitag eine organisationsspezifische, ein Befähigungskonzept, dass wir halt wirklich prozessual schauen, welche Funktionen, welche Rollen benötigen, welche Kompetenz, welche Schulungsmaßnahmen, um halt auch so wirklich alle hinsichtlich ihrer notwendigen Kompetenz auch befähigen zu können. Ich hatte am Anfang gesagt, der Bauleiter, der Lärmschutzwand, muss nicht alles sehen und auch so muss er nicht alles wissen, sondern wirklich nur das, was er für seine Prozessabwicklung wissen muss, sollte er wissen. Schön, wenn er natürlich mehr weiß. Aber ich muss auch nicht alles wissen, sondern nur, was ich für meine Prozesse benötige. Und nur dann, also wenn wir da vielleicht so an dieses weniger als mehr rangehen, kommen wir wahrscheinlich auch einen Schritt weiter, weil aktuell überfrachten wir uns einfach mit zu viel Information. Wir wollen alles jetzt, am besten gestern. Das ist zu viel.
Was ja so ein bisschen auch die Einfachheit von Social Media im privaten Leben wieder darstellt. Ne? Ich meine, da habe ich einfache Bilder, einfache UIs, auch Airbnb, super einfach zu suchen. Was da im Hintergrund alles an Daten mitläuft, wenn man das mal ganz plakativ, Airbnb vergleicht mit Booking.com, also diese UI, ich komme zum selben Ziel, aber die UIs sind ja maßgeblich unterschiedlich. Ne? Das eine ist super fancy mit schönen Bildern, super einfach gehalten. Wie viele Personen, wohin, welcher Zeitraum, plus minus 1-2 Tage vielleicht. Und bei Booking hast du diese. Weil man die UI ist ja nicht zwingend schlechter, aber sie ist ja deutlich komplexer. Ich habe deutlich mehr Filtermöglichkeiten, aber ich komme zum selben Ziel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Trend, den wir auch in der Bauindustrie so mehr und mehr erkennen, wo faktisch diese Privatanforderungen, die wir aus dem privaten Leben kennen, einfache UIs, ich will eigentlich nur das eine mit diesem Tool machen und nicht alles, dass das so langsam in diese Bauindustrie reinschwappt, die natürlich auch wahnsinnig ingenieurgetrieben ist. Ne? Ich meine, wir reden ja von Weiß und Freitag ist ein führendes Ingenieurbüro, ihr macht wahnsinnig komplexe Projekte. Klar ist dann natürlich der Spiegelpart zu sagen, auf der Baustelle brauche ich super einfach, relativ schwierig. Was mich zu einer weiterführenden Frage bringt, und du hast es schön formuliert mit, du hast eine gewisse Kultur, die du eigentlich verankern musst, Prozesse, die du anpassen musst, und dann kommt die Technologie eigentlich hinten ran, das hast du schön formuliert. Was wären in dem Kontext deine Empfehlungen, die du geben würdest, um das in den nächsten 3 Jahren besser zu machen?
Ja, bevor ich auf die Frage antworte, vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact zu dem Statement, was du vorher gegeben hast. Projektbeteiligte, privates Umfeld, Apps, jeder von uns kann per TikTok, per YouTube irgendwie ein Video verschicken, aufnehmen, der Nichte die tollsten Bilder schicken vom Sommerurlaub. Jeder möchte irgendwie über, wenn er was bucht, wissen, wie wird das Wetter sein, wie ist mein Zimmer ausgerichtet. Aber dann kommt es wirklich zu diesem Umschwung, Digitalisierung im beruflichen Kontext, nee. Erstmal Abwehreinhaltung und ja, dieser Kulturwandel, der wird uns, dem müssen wir aufbrechen. Das vielleicht mal dazu. Jetzt zu der Empfehlung für die nächsten 3 Jahre. Ich glaube, ja, die letzten Minuten hat man gemerkt, wir haben viel über Datenqualität gesprochen. Da müssen wir investieren. Wir brauchen saubere Daten. Und wir brauchen natürlich auch Personen, die diese Daten dann verarbeiten können. Heißt Befähigung in unsere Mitarbeitende, die dann befähigt sind, digitale Tools, idealerweise in einfache digitale Tools, über den Projektlebenszyklus dann auch nutzen zu können.
Jetzt habt ihr von uns in der Form nur 1-2 Tools im Einsatz. Welche Rolle spielt denn bei dieser Digitalisierung der richtige Partner, der richtige Softwarepartner? Ich meine, du hattest die Startups beschrieben. Es gibt die ganze Bandbreite von einem Startup zu einem großen europäischen Softwareführer, wie wir das sind, hin zu weltweiten Softwareanbietern wie eine Autodesk. Irgendwo sortiert ihr euch ja ein mit wo kann ich hingehen, wie kann ich da hingehen, welche Tools binde ich ein, wenn ich meine Prozesse und meine Kultur gesetzt habe. Wie wichtig ist für euch an der Stelle ein Partner, der euch bei dieser Transformation begleitet und was sind relevante Punkte?
Ja, Partner wie jetzt Think Project, wir haben auch weitere Partner, spielen da in der Tat eine zentrale Rolle in der digitalen Transformation, da sie natürlich nicht nur die digitalen Plattformen wie eine CDE oder auch den BDC-Manager, den wir sehr intensiv im Einsatz haben, zur Verfügung stellen. Die Partner können halt auch unterstützen, diese Prozessdefinition durchzuführen. Ich habe es eben gesagt, ein schlechter Prozess ist auch ein digital schlechter Prozess. Also da, die Prozesse müssen definiert sein. Die Partner wissen natürlich, welche Prozesse mit deren Plattform umgesetzt werden können. Da kann man dann zusammenkommen und schauen, passt das, ist es ein Match oder nicht. Meine Erwartungen vielleicht auch an Softwarepartner, dass halt diese Datenintegration weiter nach wie vor vorangetrieben wird, dass wir diese Datenplattform, den Datenhub auch wirklich bekommen. Und du hast es ja auch schon gesagt, mit dieser einfachen UI, die Benutzerfreundlichkeit, die sollte wirklich an erster Stelle sein. Wir können das tollste Tool uns irgendwie ausdenken, entwickeln. Wenn es am Ende die Person nicht bedienen kann, wird es auch nicht bedient werden.
Sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Ich habe für den Abschluss noch ein paar kürzere Fragen, ein bisschen was Leichteres. Welche falsche Annahme haben Menschen häufig über ihre Arbeit? Also was denken Freunde, Kollegen von deiner Arbeit, was tatsächlich nicht der Fall ist?
Zum einen, dass ich nur mit Modellen arbeite und Technologien einführe, aber vielmehr ist es Change Management, die ganze Systematik sensibilisieren, mit Kollegen sprechen, damit Daten halt produktiv auch verwendet werden können.
Welches Buch, Dokumentation oder Podcast hat dein berufliches Denken denn geprägt?
Ich höre in der Tat nicht so viele Podcasts. Das wird sich vielleicht ändern mit dem Think Project Podcast. Buch habe ich jetzt auch keins auf griffbereit. Eher mehr so die ganze Systematik der integrierten Projektabwicklung. So eine neue Projektabwicklungsmethode, dass wirklich alle Projektbeteiligten von Anfang an am Tisch sitzen und das Projekt gemeinsam abwickeln im Rahmen einer Allianz. Das hat mich schon ein bisschen geprägt, weil so sollten wir zukünftig zusammenarbeiten und nicht mehr dieses fragmentierte, silohafte Arbeiten, was wir jetzt einfach gewöhnt sind.
Auf welches Scheitern kannst du rückblickend dankbar schauen?
Nehme ich wieder die Athena 24. Ich hatte es erwähnt, wir haben es doch nicht so integrieren können, wie ich mir das zumindest gewünscht hatte. Das Projektteam war nicht festgefahren, sondern eingespielt. Ist da, glaube ich, einfach die positivere Bezeichnung. Und scheitern, dass ich halt trotz dieser Einspielung dieses effizienten Projektteams einfach nicht noch on top des BIM integrieren konnte. Das bin ich dankbar, weil ich dadurch halt auch viel gelernt habe, wie man es dann auch zukünftig anders angehen sollte.
Worüber wäre dein Ich vor 10 Jahren am meisten überrascht über den Weg, den du gegangen bist?
Ich glaube generell über den Karrierepfad. Ich hatte es erwähnt, ich komme aus dem Handwerk. Ich habe kein Abitur, habe jetzt trotz Abitur promoviert. Also ich glaube, das ist schon hoffentlich ein Inspirator für andere Personen. Und ich glaube, die größte Überraschung wäre doch tatsächlich, dass wir halt mehr datengetrieben unterwegs sind als stupide irgendwie Dokumente ablegen, sondern dass wirklich diese Daten auch genutzt werden können. Das hätte ich vor 10 Jahren nicht für möglich gehalten.
Wenn du ein Problem in der Bauindustrie sofort lösen könntest, welches wäre das?
Die eben angesprochene Fragmentierung. Dass wirklich Planung, Ausführung, Betrieb, dass die einfach ihr Ding machen und nicht zusammenarbeiten. Natürlich jetzt in IPA-Projekten, in Allianz-Projekten kann es eine Lösung sein, aber es werden nicht alle Projekte mit diesem Vertragsmodell aufgebaut werden. Wir müssen da an dieser Fragmentierung generell arbeiten.
Also wahrscheinlich so ein bisschen hin zu diesem leicht amerikanischen Modell, dass ich alles vernünftig integriert am Anfang geplant habe, bevor ich ausführe. Und im Idealfall sogar, gerade wenn ich Richtung Public gehe, ich weiß, mit der Autobahn GmbH und der Degis haben wir auch eine Konstellation, der einen Firma gehört die Autobahn, die andere baut und betreibt sie. An und für sich ist es gerade bei solchen Infrastruktursachen mehr als offensichtlich, dass nicht nur der Bau, sondern auch der Betrieb relevant ist. Wir stellen das auch mit einigen Kunden fest. Und jetzt kommen so diese ersten großen Infrastrukturkunden bei uns jetzt auch an, die faktisch sagen, hey, Bauphase ist gut und schön und die GUs kommen mit ihren eigenen CDEs, toll. Aber wir sind daran interessiert, dass wir relativ genau wissen, was irgendwann mit unserer Infrastruktur passiert. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise wie ein Kunde 10 verschiedene Solarparks aufbauen und die stellen fest, in einem Solarpark, und zwar in dem ersten, den sie gebaut haben, tritt dieser Fehler auf? Könnt ihr aus diesem Know-how schon ableiten, was es gegebenenfalls für einen Impact auf die anderen neuen Solarparks haben wird und können präventiv schon agieren und wissen viel genau, was passiert, was jetzt in der, einfach gesagt, wenn die Autobahn GmbH dort eine Straße oder eine Autobahn baut und diese Daten nicht übergeben bekommen, haben sie gar keine Ahnung, was da vielleicht gegebenenfalls auf denselben Betongüten in derselben Produktionsschleife irgendwann mal aufkommen könnte oder würde.
Ja.
Sehr schön. Kurzfragen. Ich lese dir kurz kurze Fragen vor und du entscheidest dich, mit einem Wort zu antworten. Frage 1, Digitalisierung in einem Wort.
Vernetzung.
BIM oder GIS?
Beides.
Ein Tool, ohne das Sie nicht mehr arbeiten könnten.
CDE.
Wenn Digitalisierung ein Fahrzeug wäre, wir Deutsche lieben Autos, was wäre das für eins?
Ein autonomes.
Schön. Wenn die gebaute Umwelt einen Soundtrack hätte, welcher Song wäre das?
Here Comes the Sun von den Beatles.
Was ist stressiger, eine Baustellenbegehung oder ein Stakeholder-Meeting?
Definitiv die Baustellenbegehung, weil da mir dann meine Kollegen sagen, was alles nicht funktioniert. Und in einem Stakeholder-Meeting kann ich die Themen gut kaschieren.
Okay. Danke, Thomas. Das führt uns zum Ende unseres heutigen Podcasts. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Think Project Podcast. Think Project Podcast.